Und bei allem, was passiert, macht Caro Schmidt aber, dass immer am Ende jemand da ist, der dich auffängt. Und das finde ich ganz wichtig in diesem Buch.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich beweise jetzt, dass ich eine Anmoderation beherrsche. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Alles muss raus Buchclubs. Heute in einer weiteren Konstellation mit Coco Meurer, Buchhändlerin, Produzentin von Kulturinhalten, Person unserer Herzen. Luca, genau das gleiche, ohne dass sie Kulturprodukte, nee, du produzierst ja auch Kulturprodukte.
Du hast nur keine Buchhandlung,
noch nicht. Du hast keine nicht. Buchhandlung, keine noch Buchhandlung. Nicht.
Ja, stimmt.
Luca, Kollegin von mir und mir, Thilo Mischke, der gerne liest. Und wir haben einen Buchclub und ich freue mich sehr, dass wir heute zum ersten Mal, nochmal von vorne.
Ich fand es aber eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das.
Ich finde es auch, okay. Vielleicht ist es auch einfach, die Wand hat sich so auf dein Hirn gebrannt, dass es einfach so selbstverständlich da ist. Deswegen fühlt sich das an wie erste Sendung.
Es ist kurz vor Dezember. Mhm. So ist mein Gehirn auch, und so dürfen auch diese Anmoderationen sein. Also ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid, dass wir heute über das Buch Monstergott sprechen. Mhm. Das haben wir alle gelesen. Es wurde bestimmt in der letzten Folge die Wand, dass wir das lesen werden. Nein, das haben die Zuschauenden und Hörenden beschlossen, dass wir das lesen werden. Wir haben es alle gelesen und werden heute darüber diskutieren.
Manche Leute haben es sogar erst gestern Abend fertig gelesen.
Nein, ich habe es, ach, wenn du mich meinst.
Nein, ich meine mich tatsächlich unter Stress, so kurz vor null, weil ich noch so, okay, nicht einschlafen, ich muss das fertig lesen.
Das kann ich ja nicht. Da schlafe ich ja instantly ein.
Ja,
das ist ganz toll, dass du das gemacht hast, weil ich habe richtig viel schon wieder vergessen aus dem Buch. Und heute früh habe ich gesagt, ich lese das jetzt abends nochmal durch mir, damit ich mich wieder auffrische, weil bei mir ist es schon echt lange her. Ich habe das Buch vor 2 Monaten gelesen, weil ich ja dachte, wir nehmen vor 2 Monaten diese Folge auf.
Und dann war ich ja in einem unverschämt langen Urlaub.
Und dann warst du in einem unverschämt langen Urlaub und ich habe einfach richtig viel vergessen und finde das gut, Luca, dass du heute sozusagen das Auffrischungsgewissen bist, wenn man so Fragen
hat. No pressure at all.
Und Luca, weil du das Buch letztes ausgelesen hast, musst du mal zusammenfassen, worum geht es eigentlich in Monstergott?
Es hat sich noch nie so gelohnt, still zu sein wie jetzt gerade, dass ich das heute Morgen nochmal gelesen habe. Lukas war bestimmt jetzt.
Ich möchte, dass ihr euch beide ergänzt.
Sollen wir so einen Satz und du machst den nächsten Satz?
Ja, ich grätsch dann rein, ja.
Also genau, Monstergott nochmal für alle Hörenden und Zuschauenden. Worum geht es in diesem Buch?
Also, in Monstergott geht es um 2 Personen, um Ben und um Esther. Und es geht um eine religiöse Gemeinde. Und um das Leben in dieser Gemeinde. Und ich finde es voll schwierig in dem Buch, also ich finde es voll schwierig, überhaupt viel darüber zu sagen, ohne zu spoilern, weil ich finde, viele Dinge passieren dort und könnten auch schon ein Spoiler sein. Aber ich finde, man kann ja allgemein mal auch darüber sprechen, was man erstmal gedacht hat, als man das Buch angefangen hat zu lesen.
Sehr gute Idee.
Weil ich bin nämlich gar kein religiöser Mensch. Und bei mir war es wirklich erstmal so, dass so ein bisschen Abneigung aufkam, als ich dachte, es ist ein Buch, wo es um eine religiöse Gemeinde geht. Also nicht, weil ich generell Religion nicht gut finde oder so, aber weil ich damit gar keinen Berührungspunkt hatte und dann dachte, interessiert mich das wirklich? Und dann muss ich schon auch sagen, dass ich das Buch schon auch sehr schnell gelesen habe, also innerhalb von, glaube ich, 4 Tagen jetzt, weil es schon auch so irgendwo eine Rauschwirkung hat, wenn man wissen will, was passiert da und weil sich, glaube ich, auch viel so in die Realität übertragen lässt. Willst du ergänzen, worum es in dem Buch noch geht? Weil ich glaube, ich habe nur einen Satz gesagt und dann habe ich komplett in eine andere Richtung getrifft.
Ben und Esther und das.
Und dann habe ich mir gedacht.
Ich fand das schon sehr treffend. Also ich muss dieses Thema Glaube und Religion finde ich generell super empfindlich. Finde das super schwer, drüber zu reden. Deswegen fand ich das Buch so ohnehin interessant zu lesen, meine Perspektive zu hören, weil man ja auch über die Autorin inzwischen weiß, ob ihr das recht war oder nicht, weiß ich gar nicht, ob das in die Öffentlichkeit kam, dass sie in so einer Gemeinde aufgewachsen ist mit einem Vater, der da sehr involviert war. Aber also das Erste, was ich jemals gelernt habe, ich weiß gar nicht, ob man das weiß, um dich das laut kommentieren, ich bin ja eigentlich gelernte Friseurin im ersten Leben gewesen, bis hin zum Meistertitel. Und das Erste, was man in der Lehre gelernt hat, war, sprich niemals über Geld, Politik und Religion.
Wirklich?
Ja. Was? Das war das Erste, was die Lehrerin gesagt hat in der Berufsschule.
Smart. Mhm. Also stimmt, stimmt, es gibt ja, ich finde es gerade total faszinierend, okay, kurzer Exkurs zu deinem Friseurberuf, dass man in der Ausbildung lernt, worüber man mit den Menschen spricht, während du ihnen die Haare schneidest.
Also ich glaube eher, das war eine sehr motivierte Lehrerin, die wir da hatten. Ich glaube nicht, dass es die Norm ist, dass das Leute gesagt bekommen, aber ich habe in Frankfurt am Main eine Lehre gemacht, da war natürlich auch alles an Nationen vertreten und da war so der erste Advice, weil wir hatten auch richtig Auseinandersetzen in der Berufsschulklasse, weil das so verschiedene Religionen waren. Und da war so der erste Tipp, redet niemals über Religion.
Und worüber redet man? Bücher?
Ja, als Friseurin habe ich auf jeden Fall viel über Bücher gesprochen. Darf ich jetzt den Witz machen, weil ja Friseurmeisterin? Also ich glaube, du musst dich immer auf die Kundin einstellen, wer da vor dir sitzt. Aber ich habe wirklich versucht, nicht über die Themen zu reden. Das eskalierte dann sowieso dann meistens.
Interessant.
Ja. Interessant. Ja. Das Friseursein finde ich noch einen weiteren Exkurs. Sowieso ein sau interessantes Feld, weil die Leute sitzen ja vor einem Spiegel und gucken meistens sich selbst an. Die reden ja nicht mit der Friseurin oder der Person, die hinter ihr die Haare schneidet. Plus, dass da körperlicher Kontakt besteht und das schafft immer Vertrauen. Das heißt, du erzählst quasi dir selbst in einem extremen Vertrauensmoment die absurdesten Sachen. Hast aber gar nicht auf dem Schirm, dass hinter dir eine nicht ausgebildete Person für psychologischen Talk steht.
Das ist so krass, weil man schaut sich nie so tief in die Augen wie beim Friseur, finde ich.
Ja. Also witzig, er beschreibt im Prinzip aber gerade einen Friseurbesuch und gleichzeitig einen Podcast, jede random Podcast-Aufzeichnung. Man erzählt sich in einem Intimraum extrem private Sachen und da hören auch andere Leute zu.
Ja.
Das ist so.
Ja, das ist das Nächste. Die Kunde neben dir hört das ja alles, was du erzählst.
Also ich kann mich noch erinnern, dass es in diesem Buch auch darum ging, dass Ben und Esther eben Geschwister sind. Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast. Genau, sind Geschwister. Sie wachsen in dieser Gemeinde auf und sie stehen tatsächlich für so verschiedene Dinge in dem Prozess des Erwachsenwerdens und diesem Herausschälen aus einer religiösen Gemeinschaft. Wir haben lustigerweise noch gar nicht gesagt, welche religiöse Gemeinschaft. Das würde ich jetzt mal schnell übernehmen. Monstergott beschreibt eine evangelikale, eine freikirchliche Gemeinde. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist so eine Art Andersauslegung des protestantischen Glaubens, der oft sehr viel radikaler ist und sehr viel konservativer als der klassische Weihnachtsbesuch in der protestantischen Kirche in Nordostbrandenburg. Da geht es tatsächlich ganz oft um traditionelle Werte, Frauenbilder. Es gibt kaum Akzeptanz in diesen Gemeinden für irgendwie andere Lebensmodelle. Und das Interessante ist, dass diese Gemeinden sehr verschlossen sind. Bislang. Das Interessante ist nämlich, dass wir eine Recherche hier gemacht haben, auch zu evangelikalem Glauben, für die wir lustigerweise auch nominiert sind jetzt für diesen Film. Mhm. Und dieser evangelikale Glauben, deswegen finde ich das Buch von Caroline Schmidt so gut und auch so passend, ist auf dem Vormarsch. Mhm. Es ist die schnellst wachsende religiöse Gruppierung der Welt.
Um Gottes Willen.
Also in Deutschland waren immer Freikirchen, diese seltsam aussehenden Kirchen, die so nicht aussehen wie eine Kirche, so Allzweckbauten oder so sehr moderne Kirchen.
Ich glaube, ich wohne in Friedrichshain, ich glaube, ich habe so eine um die Ecke, das ist so völlig random.
Hast du?
Dieses
schwarz-braune Haus, genau.
Da frage ich mich schon seit Jahren, was das ist und habe es nie zuordnen können und jetzt habe ich das verstanden mit dem Buch, dass das...
Und es ist ja keine Kritik am evangelikalen Glauben, an Freikirchen überhaupt nicht. Aber natürlich dürften wir wohl im 21. Jahrhundert in der Lage sein, diese Kirchen und das Glaubensbild, das sie vermitteln, kritisieren. Also das heißt ja nicht, dass wir es irgendwie schlecht oder doof finden, dass Menschen an sich entscheiden, in einer Freikirche Mitglied zu werden. Aber wenn in einer Freikirche gepredigt wird, dass man Homosexualität wegbeten kann, dann wofür, also dafür, das ist halt einer der Glaubensgrundsätze, dass man eben, dass das wegbetbar ist.
Ja, und auch das Frauenbild. Und ich finde, an dem Buch finde ich vor allem sehr gut, dass es ist so leicht lesbar und man bekommt schnell einen Zugang zu dem Thema, wo ich zum Beispiel überhaupt gar keinen Berührungspunkt habe. Und was irgendwie das Buch auch besonders ausmacht, ist diese Aktualität und dieses, der Pastor ist eigentlich Social Media affin und eigentlich wird Religion auch über Social Media verbreitet, was ja auch ein Punkt der Recherche ist, was ihr auch rausgefunden habt, dass Social Media...
Der Erfolg ist, das ist einfach Social Media.
Oder was wir auch jetzt sehen. Ja. Ich meine, gerade auch diese ganzen USA-Recherchen, auch für den aktuellen Film, das ist ja alles auch, alles wird mit Religion irgendwie nochmal untermalt, hat man das Gefühl. Und es ist sehr politisch direkt. Und diese ganzen Themen, ob das jetzt irgendwie Frauenrechte oder auch Recht von homosexuellen Personen sind, das ist ja alles super politisch. Und es wird da ja auch quasi alles besprochen.
Und ich finde auch, Caroline Schmidt, das Buch hat wirklich viel Aufmerksamkeit verdient, weil es ein fiktionaler Zugang zu einem Thema ist, wofür sich, was so das passiert. Aber wenn wir nicht genau hingucken, als Gesellschaft und auch als JournalistInnen, passiert sowas wie die Charlie Kirk-Beerdigung.
Und halt gar nicht selten, ja?
Ja.
Also das finde ich auch, als das Buch rauskam, habe ich das sehr gepusht, weil ich das Thema sehr interessant fand und auch ihren Zugang dazu. Und es ist halt sehr viel schöner, es ist keine externe Sicht, gell? Also sie hat das ja erfahren, so sie kennt diese diese intrinsische Sicht auf die ganze Sache. Da waren nicht wenig junge Frauen bei mir im Buchladen, die das gekauft haben und hinterher mir geschrieben haben, krass, das ist 1:1 meine Geschichte und das ist richtig krass, dass das jemand sich traut, so aufzuschreiben.
Auch. Diese Angst zum Beispiel, das ist der Mut auch dieses Buchs. Also wir haben AussteigerInnen getroffen aus der evangelikalen Gemeinde und dort auch festgestellt, dass da wirklich eine Angst herrscht.
Ja,
also wir wollen, wir fürchten uns, wir wurden unter Druck gesetzt, wir werden unter Druck gesetzt durch Pastoren aus dieser Kirche. Und das ist auch eine sehr druckvolle Gemeinde. Also da ist so, wer da jetzt nicht spurt, wer den Heiligen Geist am Freitag beim Lobpreis nicht merkt, der wird dann aber auch angeguckt.
Ich muss aber gestehen, obwohl ich das Buch sehr interessiert gelesen habe und auch, ich bin recht streng katholisch aufgewachsen, ich war auch in einem katholischen Privatgymnasium und so, Späßchen, habe aber damit heute wie Luca keine Berührungspunkte mehr. Also ich bin natürlich auch aus der Kirche ausgetreten, spätestens als all diese Skandale passierten in den letzten Jahren, war das für mich so, naja, das ist ja gar keine Option, da irgendwie auch nur einen Cent reinzugeben, geschweige denn meine Zeit. Aber das, was du jetzt alles gesagt hast zu dieser, was euer Film auch recherchiert hat, das hätte ich alles gar nicht gewusst tatsächlich. Also man kann dieses Buch auch sehr gut lesen, ohne all dieses Knowledge von irgendwelchen Glauben, Religionen, was weiß ich, was das alles
ist. Es ist ein ganz toller Öffner, dieses Buch, in diesen Themenbereich. Und der kann das, was unsere Doku ja eigentlich nicht geschafft hat. Und zwar fühlst du dich zu Ben und Esther hingezogen. Total. Du verstehst sie.
Vor allem zu ihm, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ach, das ist wieder was für Patreon, dass wir dann, das ist natürlich ein wichtiger, das können wir nicht besprechen jetzt hier, was dann so der Clou an seiner Person ist.
Ein Spoilern.
Aber
ich glaube vor allem, weil man mit ihm so mitleidet.
Ja.
Ich finde es krass, weil also es geht ja auch viel um die Beziehung zwischen den Geschwistern, die ich übrigens extrem toll finde.
Ja.
Also es ist eine richtig tolle Beziehung. Und mein Bruder heißt auch Ben. Und deshalb habe ich habe sehr mitgefühlt mit ihr, glaube ich, deshalb. Mhm. Weil ich dann so war, ich verstehe die Liebe einer Schwester, die so unendlich ist, so egal was passiert. Und auch so füreinander einstehen und sowas. Also das fand ich irgendwie sehr schön. Aber es ist ja auch sehr interessant, weil diese beiden Personen, ja, das hast du vorhin, glaube ich, auch gesagt, für zwei unterschiedliche Dinge quasi stehen, die ja auch schieflaufen in der Gemeinde irgendwo. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, weil ich mir die ganze Zeit, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wen finde ich eigentlich von beiden, wie sagt man es richtig, radikaler? Also, weil sie hat ja auch ihre Gedanken und sie hat ja auch, hat ja auch einen Freund, den sie kennenlernt, dann sind die getrennt, dann finden sie wieder zueinander. Und sie ist ja irgendwie schon viel offener und spricht ja auch offener, auch zum Beispiel, wenn es ums Frauenbild geht, hat sie ja da auch eine Meinung, die sie quasi immer wieder auch vertritt. Und ich habe das Gefühl, Ben hingegen ist eigentlich viel religiöser, also will sich da viel mehr dran halten.
Macht, aus Gründen.
Genau, macht im Nachgang aber eigentlich das, was für die Gemeinde viel schlimmer ist, was ja gar nicht schlimm ist eigentlich. Also
für das Glaubensprinzip. Das ist so interessant, es gibt ja wirklich, jeder kann da was rausziehen, selbst wenn du das liest als jemand, der sich wirklich mit dieser Szene auseinandergesetzt hat. Ich lese dieses Buch und sehe darin reale Figuren. Also ich sehe diesen Pastor, das ist dieser Ben Fitzgerald, den ich begleitet habe.
Mhm.
Ich sehe Liebe zur Bibel, die eine sehr bekannte Christfluencerin ist, die eben gerade durch die USA gefahren ist.
Christfluencerin, das blowt my mind.
Dass es das gibt, ne?
Ja.
Und die fährt halt durch die USA und filmt so Plakate ab, wo drauf steht, wo irgendwas über Jesus steht. Jesus heilt, die haben wir ja auch gesehen während unserer Recherchen. Das ist ja ganz normal in den USA. Und dann läuft ihr so eine Träne über die Wange und so. Könnte ich doch hier leben? Das wäre doch der Ort, an dem ich meinen Glauben frei leben kann. Ich brauche ein Land, wo ich so sein kann, wie ich möchte. Ich möchte hier sein. Und das ist so krass. Weil ich habe ja mich mit vielen radikalen Religionen auseinandergesetzt. Das sind exakt dieselben Sätze, die Frauen, die sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben und nach Syrien gegangen sind und dann in die Kamera gesagt haben, hier kann ich meinen Glauben leben, hier kann ich frei sein. Und es hat so, mir ist eine Gänsehaut in den Rücken runtergelaufen, als ich Liebe zur Bibel das sagen, weil ich meine so, ja, das ist religiöse Radikalisierung. Mhm. Sozusagen dieses so, Liebe zur Bibel kann in Deutschland ihren evangelikalen Glauben leben. Das ist, niemand stellt sich ihr in den Weg dazu. Mhm. Sie ist in x Talkshows, sie ist in x Podcasts, sie war in unserem Film. Sie ist sozusagen, ich war so ganz erschrocken.
Ja.
Diese Gleichheit. Und das macht auch Monstergott.
Ja.
Du liest es und stellst fest, fuck, diese Pastoren, die so junge Leute manipulieren.
Die Frage ist, warum sind Esther und Ben, also die kommen familiär da rein, die sind da rein geboren und wachsen damit auf. Die Frage ist eher, warum würde eine Luca da rein geraten und warum schaffen die es sich manipulieren, was jetzt ein bisschen weg vom Buch ist, aber das, ich finde, da sieht man schon wieder, wie krass dieses Thema Religion und Glaube ist. Man hat ja, also jede hat dazu eine Meinung und das ist ja auch wichtig so. In dem Buch ist halt diese Situation, dass die zwei damit aufwachsen und dann das Ausbrechen, das ist für mich so das Hauptthema, wie schwierig das ist, man selbst zu sein. Was brauchst du, um du selbst zu sein? Wie viel unterdrückt dich? Was unterdrückt dich? Wie löst du dich vom Elternhaus, wenn es auch so radikal ist? Ja? Also das ist ja auch, könnte man ja, wenn du gar keinen Bock auf dieses Religionsthema hast, könntest du da ja auch rausnehmen oder es so lesen, wie schwer es ist, sich zu lösen von Strukturen, in die du geboren wirst, um du sein zu können. Und das, was Ben durchmacht, ist ja für mich noch viel härter, weil er das ja auch, das ist ja auch sehr auffällig, dieses Wort, jetzt will ich nicht spoilern, also das, was Ben ausmacht, was ihn in der Gemeinde als, oder was er sich selbst versucht auszutreiben, ist ja auch der Prolog, diese Szene, wo diese Männer versuchen, das aus ihm auszutreiben, was ihn, was sage ich denn, wie ist denn das Wort, nicht akzeptabel für die Gemeinde macht? Ja. Dieses Wort
Gotteslästerig.
Ist,
es ist sozusagen, er ist schändlich.
Aber das Wort ist nicht einmal im Buch erwähnt. Mhm. Ist euch das aufgefallen? Mhm. Das, was Bens Thema ist, ist nicht einmal ausgeschrieben. Das fand
das mir nicht aufgefallen.
Ja, das fand ich nämlich, das hatte ich letztens, als wir schon mal gesprochen hatten, zu dem Buch kurz gesagt. Ich habe richtig lange gebraucht, um überhaupt zu checken, weil ich dachte, und das sage ich jetzt einfach, entschuldigt, wenn es gespoilt, ich dachte, das Thema ist Onanie.
Ja. Das wird, es geht sehr viel um, also auch Onanieren ist natürlich strengstens verboten in diesen Gemeinden. Also Sexualität. Sexualität, die nicht reproduktiv ist, ist keine gute Sexualität. Weibliche Sexualität, absolut furchtbar, darf gar nicht existieren in evangelikalen Gemeinden, nur der Unterwerfung des Mannes da.
Fand ich genial von Caro Schmidt gemacht, wie sie das, diese Sexlust von der besten Freundin von Esther darstellt, die frisch verheiratet ist. Jetzt will ich wieder nicht spoilern. Fand ich genial gemacht.
Ja, weil das ist auch ein Einblick, den ich natürlich nicht in meiner, also den habe ich nur ganz wenig bekommen, so wie ist die Wirklichkeit hinter diesem Vorgebete, wie etwas zu sein hat, wie ist dieses, wie sieht es dahinter aus? Und dass das, dafür ist Monstergott auch sehr gut geeignet, wie so ein Blick hinter den Vorhang von religiösen Gemeinschaften und was eigentlich am Ende da auch, wie sie selbst belogen wird, damit es überhaupt funktioniert.
Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, während ich das gelesen habe, weil ich meine, man will ja nicht generalisieren und sagen, Religion ist schlecht.
Nee.
Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, was ist das Positive? Und eigentlich ist es ja voll schön, so eine Gemeinschaft zu haben, wie diese Gemeinschaft, in der die leben. Ja. Und irgendwie auch diese, dass man an irgendwas glaubt und irgendwie das Gefühl hat, okay, wenn ich daran jetzt glaube, dann wird es besser oder so. Also es kann ja Leuten Hoffnung geben, gerade in einer Zeit, wo irgendwie vielleicht auch wenig Hoffnung da ist in vielen Schichten. Aber das ist genau irgendwie das, was ich vorhin schon gesagt habe, sobald es dann politisch wird, also sobald eine Religion dann anfängt vorzuschreiben, die Frau ordnet sich unter. Es gibt, also nur Mann und Frau dürfen sich lieben. Es darf keinen Sex vor der Ehe geben. All diese Sachen, keine Ahnung, diese Regeln, die auferlegt werden. Ich glaube, ab dem Moment, wo der Mensch ja dann nicht mehr selbst entscheiden darf, ich glaube, dann wird es halt irgendwo radikal und irgendwo auch problematisch, weil die Leute ja dann auch anfangen, nicht mehr zu sich selbst zu stehen. Wenn sie zum Beispiel realisieren, okay, aber ich bin eigentlich ein Problem, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Mann bin und einen Mann liebe. Also
ja, oder
gerne Sex habe.
Oder masturbiere oder onaniere. Ja, also es ist ja so, es wird ja alles problematisiert in diesen Gemeinden. Und das ist so, und es wird, also der
also, ich habe einen sehr schlauen Satz.
Bitte.
Wenn Glaube Wissen schlägt, dann ist die Grenze zum nicht mehr Tragbaren erreicht. Mhm. Also die können alle in ihren Gemeinschaften, und das finde ich tatsächlich auch schön, also meine Familie kommt ja auch, ich fand das auch aus, so zur Kommunion zu gehen und auf diese Freizeiten zu fahren und in dem Chor zu singen, das ist ja bis zu einem gewissen Alter irgendwie lustig, weil dann nimmst du es ja nicht als irgendeinen glaubensbezogenen Event wahr, sondern es ist halt, du triffst dich mit Leuten, die machen was Nettes mit dir und das ist cool. Also diese, oder mein Bruder lebt heute noch mit seiner Familie, die sind alle getauft und gehen zur Kommunion und wir jetzt alle so, die jetzt in Berlin leben, seit 20 Jahren alle aus der Kirche aus und wir saßen in der letzten Reihe und haben halt die rüdesten Witze gemacht.
Kommunistenfamilie, ich kenne es nicht mal. Also so,
aber solange es dieses, okay, es ist mein Glaube und ich weiß immer noch, ich darf die sein, die ich bin und ich darf mit Mann, Frau, geschlechtslos, asexuell, was auch immer ich sein möchte, sein, ist das für mich alles cool.
Ja.
Solange das Grenzen.
Ja, und sobald es halt in die quasi so Hand in Hand mit rechter Politik geht, weil das ist ja auch das, was du bei der Recherche zu den Christen gesehen hast, das ist das, was wir jetzt auch gesehen haben bei der Recherche zu Diktaturen, dass es dann immer genutzt wird, dieses Narrativ. Und das dann mit Religion vermischt wird und dann, um dann zu sagen, okay, es gibt dieses traditionelle Weltbild und da wollen wir hin zurück, weil wir alle religiös sind.
Ja, und was bei den Evangelikalen in vielen Gemeinden noch richtig unangenehm ist, muss man leider so direkt sagen, ist, dass es oft mit Geschäftsmodellen verbunden. Da wird richtig Kohle gemacht. Mm. Das sind eingetragene Vereine, die müssen anders Steuern zahlen. Wenn, und dann ist dann so, nach so einem Gottesdienst kommt so ein Barcode
das wollte Gott bestimmt, da bin ich sehr sicher.
Da kommt so ein Barcode, da wird dann, also ich meine, das, dann steht dann so da, spendet jetzt für diesen Gottesdienst. Da kommen Unsummen, kommt da zusammen im Namen des Glaubens. Was sie gut können, muss man leider zugeben, auch ich habe gegoosebumpt bei einem dieser Gottesdienste, die machen sensationelle Popsongs. Und das ist wirklich, die sind
in dem Buch ja auch so, ne?
Ja, die machen wirklich gute Musik. Du stehst dann so da, dann haben die so Tricks drauf. Das ist dann so ein, da kommt dann so ein Ambient-Song, der geht dann so 12 Minuten und du hörst nur so, das habe ich irgendwo schon mal erzählt, so, holy, holy.
Ja, aber Luca und ich kriegen da eher so ein Cringe.
Ja, ja, weiß ich. Aber ja, es wäre sehr schön gewesen, hätte es eine Playlist zu dem Buch gegeben.
Ah ja.
Ja, ja. Hätte ich gerne gehört. Aber also, um das mal so zusammenzufassen, ich finde es voll schön, weil es ist einfach eine Geschichte, also ein Roman, fiktional. Und der macht ja so viele Themen auf. Also auch ein Thema, was so aktuell ist und worüber also man sich auch so viele Gedanken machen kann. Und ich finde, das ist das Tollste an Büchern. Dass es ein Roman ist und man taucht in eine Geschichte ein, in eine ganz andere Welt, hat keinen Berührungspunkt und hat danach so viel Gesprächsstoff. Und das ist irgendwie, das ist für mich ein Zeichen, dass es ein gutes Buch ist. Mhm. Also.
Ich finde, das Faszinierendste an der ganzen Sache ist, wie mutig die Autorin ist, damit rauszugehen. Also,
das wissen wir ja lustigerweise, das wusste ich ja nicht. Das war sozusagen, ich habe das gelesen und dachte so, naja, es ist gerade ein gutes Thema, kann man gut eine Geschichte drüber schreiben. War dann aber, es gab in dem Buch mehrere Verdachtsmomente, wo ich meinte so, das weißt du nur, wenn du sehr nah dran bist.
Das finde ich auch. Also ich glaube, sie hätte es gar nicht öffentlich machen müssen, ob das jetzt vom Verlag kam oder was auch immer, wer das jemals gesagt hat, dass Autorin darin aufgewachsen ist. Das kannst du nur so schreiben, wenn du es erlebt hast. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig authentisch. Und das finde ich sehr spannend und am Ende krass mutig. Weil selbst wenn sie es nicht erlebt hätte, sich mit religiösen Gemeinschaften anzulegen, immer schwierig. Da riskierst du immer Shitstorms ohne Ende. Mhm. Und dann aber auf einem Level, die meinst ja wirklich ernst. Die gehen dich ja dann ernsthaft an.
Es ist total interessant, wenn du über Evangelikale etwas machst und ich habe jetzt wieder was gepostet, das sind so die passiv-aggressivsten Shitstorms, klein und groß, die ich je erlebt habe.
Ich bete für dich.
Ich bete für dich. Du kriegst dann so ganz viel sowas wie so, danke fürs Verbreiten des Evangeliums und sowas. So, what's going on? Also da ist ja niemand, der dann sagt irgendwie so darfst du nicht über unsere Religion reden, weil ich glaube, dass sie diese Kritik schon auch anerkennen und auch erkennen. So, ja, okay, aber so das glauben wir eben. Also wenn du mit Liebe zur Bibel ein Interview führst, dann sagt sie, ja, so, das ist halt mein Glaube. Und ich sage, ja, das, dagegen spricht ja auch nichts, aber warum ist der so ausgrenzend? Mhm. So, und das ist so, deswegen sind die Shitstorms auf so eine ganz, haben eine ganz andere Qualität.
Mhm. Ja, du trittst halt Leuten auf die Füße, denen das wirklich hilft. Ja? Das ist, oder denen, deren Leben das ist oder deren Sicherheit das ist, keine Ahnung. Ja? Also die verteidigen ja was, was ich auch... Du hast ja schon die Geschwisterbeziehung erwähnt, das fand ich großartig. Ich fand aber auch, so hart das Buch in dem Thema ist und so ausgrenzend im vielen dieser Pastor und dieser Ingo, der dieses Seminar mit Ben macht, alter Schwede, ey, also wirklich, naja, gut, dass es alles Männer sind, finde ich natürlich auch das total
nochmal,
schön gemacht.
Das ist nochmal eine eigene...
Ja, ist deine Geschichte eigentlich,
ja, dieses, weil auch das fühlt sich wie so ein Coaching an, nur Männer und...
Ja, also
so
vielleicht kurz um alle, die es noch nicht gelesen haben, es geht um, Ben hat was, was wir nicht spoilern.
Was glaube ich, mittlerweile jeder erraten hat, was es sein könnte.
Ich habe es nicht gecheckt bis zum Ende, weil dieses Wort nicht ausgeschrieben. Ich bin keine Frau für unter zwei Dreifachebenen, das muss da stehen. Und Ben versucht... abseits der Gemeinde sich das austreiben zu lassen, was und es ist, in meinen Augen war das Onanie. Also ich dachte, er geht zu diesem Seminar, zu diesem Ingo, um sich seinen Onanie-Trieb abtrainieren zu lassen. Und bei allem, was passiert, macht Caro Schmidt aber, dass immer am Ende jemand da ist, der dich auffängt. Und das finde ich ganz wichtig in diesem Buch, als Ben ziemlich auf den letzten Seiten, was passiert und Esther sagt, ich lasse dich niemals fallen, ich liebe dich, egal was du machst. Jetzt, dann kommt noch was, ich forme das mit meinen, ich forme es mit meinen Lippen, lese es ab. Also selbst die, wo man sagen würde, okay, die lassen den safe fallen, sind für ihn da. Und das finde ich ist eine ganz wichtige Message des Buchs, dass das da am Ende geht es ja um die, die dich nicht fallen lassen. Die verstanden haben, dass das dann wirklich nur der Glaube ist. Und selbst wenn die weiter glauben, was ja cool ist, es darf ja jede wirklich machen, wie sie möchte, aber sie lassen ihn nicht fallen. Und das finde ich ganz toll an dem Buch.
Und das ist das ganz, also toll, dass du das so raus, das ist mir nicht bewusst geworden, du hast es gerade gesagt, und mir wird gerade bewusst, wie wichtig das ist für Menschen aus diesen Gemeinden. Weil
total.
Sie glauben nämlich, wenn sie ihre Gemeinde verlassen, was sie vielleicht wollen, seien sie alleine.
Und von Gott verlassen
und
halt auch
von Gott
noch,
verlassen. Und dieses Buch hilft einfach dabei zu verstehen, du wirst nie alleine sein. Gott wird dich nie bestrafen dafür, dass du aus dieser Gemeinde ausgetreten bist.
Ja.
Es sind immer Menschen für dich da, die dich auffangen.
Ja.
Warte, ich Puppe hat gerade das Telefon. Ja, weg. Ich weiß nicht, wirklich nicht, warum ich das Wort pupert benutzt habe.
Aber ich finde es ganz charmant, muss ich sagen.
Das ist wirklich süß, ja.
Vielleicht nehme ich das jetzt in meinen Wortschatz auf.
Ich habe noch nie
dieses Wort. Ich habe dich das auch noch nie sagen gehört.
Hier pupert das Tilo.
Ja, der Glaube holt jetzt den wahren Tilo nach vorne und der nutzt Worte wie pupert.
Genau, also das ist wie so eine Anleitung des Ausstiegs ist.
Ja.
Dass du schaffst es und das ist richtig toll. Also wer auch wissen will, wie schwierig dieser Ausstieg ist, ich habe gesprochen zweimal für Alles muss raus mit Daniela Jacobi, die eine Aussteigerin aus dieser Gemeinde ist und die auch in unserem Film ein Interview uns gegeben hat und davon erzählt, dass es wirklich, wirklich schwer ist. Und dass du auch danach noch weiter glauben kannst. Mhm. Dass du den Glauben in Gott nicht aufgeben musst dafür.
Du kämpfst halt gegen drei Fronten.
Ja.
Jetzt, ich hatte eigentlich zwei im Kopf, aber ich habe ganz mutig mal drei gesagt. Also du kämpfst gegen dich selbst, weil du glaubst, verlassen zu sein von Gott. Du kämpfst dann gegen die Leute, die dich bloßstellen von der Gemeinde. Und dann, glaube ich, kämpfst du noch mit der Angst, dass die dir weltlich wichtig sind, dich auch hängen lassen.
Ja.
Also deswegen...
Eigentlich vier, wahrscheinlich noch mehr. Du, du musst dich ja auch davon überzeugen, Mist, ich lande ja in der Hölle.
Ja.
Ich komme, es wird ja grausam.
Genau,
der Satan hat mich besessen.
Die weltliche Folge ist nicht sofort auch spürbar, sondern du wirst auch noch in der Hölle schmoren dafür.
Das zeigt eigentlich, während wir auch hier reden, wie perfide dieses Konzept eigentlich ist von evangelikalen Gemeinden, also dass du nur bestraft wirst die ganze Zeit, egal was du
kannst. Du hast ja auch nur die Gemeinde. Also kommt ja in dem Buch auch immer gut nochmal wird hervorgetan, dass man ja niemanden außer diese Gemeinde hat. Also weil man so radikal in seinem Denken irgendwo ist, dass man vielleicht auch Freunde verliert oder einen anderen Weg einschlägt mit Leuten, die man vorher kennengelernt hat.
Ganz clever gemacht mit der Figur Paul.
Ja, ich fand Paul ganz clever. Toll.
Tilo erinnert sich nicht mehr an Paul,
weil er so
panisch
ist.
Paul ist die Jugendliebe von Esther und der verschwindet, weil er austritt aus der Gemeinde und dann kommt er wieder in ihr Leben bei der Hochzeit von ihrer besten Freundin, die sie ja auch in Frage stellt.
Ja, das ist auch eine Sache, über die wir gleich reden müssen, die Beziehung zwischen Esther und Hannah. Also
ja,
check ich nicht.
Boah, hat mich sehr sauer gemacht. Ja.
Hannah ist die dann enttäuscht ist.
Genau.
Ja.
Die heiratet und dann enttäuscht ist von der Penisgröße ihres
Mannes. Das ist dann sozusagen, das ist ja, glaube ich, die einer der großen Härten auch dieser Religionsgruppe, dass du ja dann, also wirklich das grausamste Überraschungsei.
Ja.
Also du musst heiraten, dann darfst du erst überhaupt dich deinen Gefühlen hingeben, dann musst du als Frau deine Sexualität auch noch deinem Partner unterwerfen. Und darfst keinen Spaß haben und keine, das stimmt nicht.
Also das klingt nach einem Konzept für mich, muss ich sagen. Genau mein Ding.
Also du darfst natürlich Spaß haben, also sozusagen Liebe zur Bibel würde dem immer widersprechen. Natürlich darfst du Spaß haben, aber und dann, was ist denn, wenn du dann so ein, also...
Ja, so einen, wo es gar nicht vibet.
Ja.
Dann hast du den Salat.
Und dann kommst du ja gleich in die Hölle, wenn du dich scheiden lassen willst.
Dann kommst du in die Hölle, weil du keine Lust auf schlechten Sex hattest.
Wie fandet ihr es eigentlich geschrieben? Darf ich kurz meinen Take dazu sagen?
Ja.
Oder ist es überhaupt nicht interessant für Leute in Buchclubs, wie etwas geschrieben
Nein,
ist?
Nein, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ein wichtiger Bestandteil.
Ich fand total faszinierend, dass das wie eine Reportage geschrieben ist, die 262 Seiten hat. Es hat sich wie eine Reportage gelesen. So würde ich, wenn ich 262 Seiten einen riesen Text schreiben müsste, so schreiben. So ganz klar, ganz nah dran. Also deswegen auch dieser Verdachtsmoment, das hat die doch erlebt.
Ja, ja.
Das ist,
also wenigstens stückweise, gell?
Stimmt, ja.
Das gab so ganz selten... so literarische so Experimente oder irgendwelche raus aus der Geschichte. Du bist immer an den Figuren geblieben, du bist wie in einem Film. Eigentlich liest sich das Buch wirklich wie eine Doku, so ganz nah dran,
aber auch
ohne
so,
Schnickschnack.
Ja, auf so eine interessante und coole Weise auch, weil ein Moment ist mir jetzt gerade im Kopf geblieben, den ich ganz cool fand, weil man die Gedanken, also man macht sich ja selbst immer Gedanken über Szenen und sie, also Caro hat es quasi ausgeschrieben, was man sich selbst auch denkt, weil es gibt ja diese Szene, wo Esther auf dem Fahrrad fährt und ihre eigene Musik hört. Und dann denkt man sich so, wenn jetzt was passiert, dann finden sie und sie hört gerade ihre eigene Musik. Und sie macht sich einen Gedanken darüber, wie komisch das dann ist. Mhm. Und ich war so, das ist irgendwie so ein gutes Beispiel, wie das Buch geschrieben wurde. Mhm. Weil den Gedanken hat man ja als Leserin auch. Also es ist so...
Hat man?
Ich weiß nicht, habe ich mir schon gedacht in dem Moment, wenn man seine eigene, so wie wenn man eine eigene Sprachaufnahme hört, dann hat man einen Unfall und dann holen die das Handy und sind so, die hat ihre eigene Sprachaufnahme nochmal gehört.
Meine Story-Videos wären auf jeden Fall aber ein Vielfaches höher, wenn ich zugeben würde, wie oft ich meine eigene Story noch mir reinziehe.
Ja, oder meine eigene Sprachaufnahme.
Das wäre ganz unangenehm. Ich beherrsche wie so ein Boomer manchmal nicht laut und leise bei meinem iPhone und dann sitze ich manchmal da und man hört man einfach ganz oft in Mittagspausen hier im Büro auch wie ich mich selbst angucke auf irgendwelchen Reels. So.
So. Das denke ich, wenn ich in der Bahn oder, also ich fahre ja keine Straßenbahn, aber wenn ich im ICE sitze und meine eigenen Stories mir und meine eigenen Posts nochmal angucke.
Größter Fan.
Moment, ganz kurz. da muss ich kurz einhaken. Ich fahre ja keine Straßenbahn.
Ich fahre gar keine Bahn.
Okay.
Weil es Berlin ist.
Okay.
Ja.
Aber ich finde schön, dass du wenigstens Straßenbahn sagst und nicht Tram.
Ach so, ja, das sage ich nur, weil ich nicht weiß, wie es richtig heißt.
Straßenbahn heißt es.
Siehst du, ach guck mal.
Ja.
Einmal zu dem, der Schreibart der Reportage, das hatten wir auch schon mal kurz angerissen, da bin ich gestolpert, weil ich es gar nicht so gelesen habe, aber jetzt, wo du es sagst oder damals gesagt hast, dass du es so wahrgenommen hast, ich glaube, das kommt, weil, und da frage ich mich, ob wir nicht den AutorInnen auch manchmal zu viel zudichten, wenn du so ein Buch über Religion und Kirche und keine Ahnung was schreibst, willst du es vielleicht möglichst clean haben, damit es kein schwurbeliges, verkünsteltes Schnicki-Schnacki ist. Versteht ihr? Ja. Also es soll halt auf gar keinen Fall irgendwie eine Predigtart oder irgendwas sein, war so mein Gedanke. Vielleicht muss es so clean sein, damit es halt auch richtig wehtut.
Sie hat es geschafft, in den richtigen Momenten religiöse Zitate einzubauen. Mhm. Religiöse Zitate, das waren, glaube ich, einfach Bibelstellen. Ich denke, es war aus der Bibel.
Ich habe jetzt gerade den Klappentext hinten mal aufgeschlagen. Caroline Schmidt, Jahrgang 92, studierte Journalismus an der University of The Arts, London. Sie lebt in Berlin und arbeitet als freie Journalistin für Deutschlandfunk Kultur und die Deutsche Welle. 2023 erschien ihr literarisches Debüt, Liebewesen.
Geniales Buch, Liebewesen.
Lese alle Liebewesen.
Dann lese ich das als... Nee, ich habe halt nie...
Doch,
da, wir reden gleich über unsere Stapel.
Mit dem tollen Cover, ne? Ja, mit der Frau mit dem Gewehr.
Ja. Oh, das ist so unbedingt lesen. Geniales Buch.
Genial. Gut, dann haben wir das schon mal festgehalten. Was ich aber sagen will ist...
Nächstes Buch. Mhm.
Sie ist ja Journalistin.
Ja.
Und ich glaube, dass sie... Vielleicht schreibt sie einfach so. Und das ist ja so, während zum Beispiel meine Texte ganz oft Pathos haben, um irgendwie Gefühle zu verstecken.
Nee, das hat gar nichts von K.O. Schmidt tatsächlich.
Nee, ist kein Pathos drin. Gar nicht.
Du machst Pathos, um Gefühle zu verstecken?
Ja, ich mache, also ich sozusagen, was das wirklich bedeutet für jemanden, um das zu fühlen, lass die Leute vorher eher Schmerzen spüren, als dass sie das spüren, was eigentlich in der Situation wirklich passiert.
Das ist so, date ich.
Liebe ich, ja.
Warte, slow clap.
Ja. Ich glaube, wenn ich Bücher so feiere, wie ich zum Beispiel die Bücher von Caro Schmidt feiere, dann komme ich nicht drum rum, mich mit den Leuten auch zu beschäftigen. Und jetzt bei Caro, das muss ich, glaube ich, auch fairness, aber wir sind gut befreundet und ich kenne die, wir waren jetzt zusammen im Urlaub und so Sachen. Und ich muss wirklich sagen, da verhärtet sich meine Meinung, du kannst Werk nicht von Autorin trennen oder von Künstlerin trennen. Da, oh Gott, Tilo reißt die Augen. Ich finde, da bleibe ich auch bei, wenn man sie reden hört, dann weißt du genau, wer da schreibt, wie sie schreibt. Du hörst sogar so ein bisschen so einen Wortwitz in diesem harten Text raus. Und dadurch kriegt das Buch nochmal so eine ganz andere Färbung für mich. Und ich finde, das hatte fast jedes Buch. Also wenn du so eine Story schreibst, wenn du jetzt irgendwie tatsächlich eine trockene Reportage runterschreibst als Journalistin, dann ist, glaube ich, noch was anderes. Aber wenn du die Leute reden hörst und auch noch ein bisschen Background-Wissen von ihr hast oder dir 3, 4, 5 Interviews reinziehst, dann ist ein Text immer so ein bisschen anders. Und das finde ich da wirklich sehr extrem. Weil es halt, man merkt, dass es so auch ihre Geschichte mit ist.
Vielleicht ist es aber auch so ein, also als jemand, der jetzt gerade das 6. Buch schreibt und das 7. Buch vorbereitet, du änderst ja auch...
Wer denn jetzt?
Als jemand. Okay. Du änderst ja, also du probierst dich ja auch aus. Also der Stil verändert sich ja auch und das, was du erzählen willst, verändert sich. Und wie du Dinge erzählst, verändert sich wahnsinnig. Also ich glaube auch, dass Caro Schmidt, Jahrgang 92,
ja,
Alter,
krass,
da können
ja
auch 20 Bücher kommen.
Ja, ja.
Oder 50.
Ich wünsche es mir sehr, weil die hat echt eine gute Weltsicht.
Ich glaube auch, dass Caro, also ganz viele AutorInnen, die ich auch kenne, probieren sich in jedem Buch, was sie eigentlich schreiben, neu schreiben, aus. Also so das...
Ich bin keine schreibende Person, aber, sagt die studierte Journalistin, aber würdest du nicht sagen, am Ende hat man so einen...
Du hast einen Stil.
Genau,
einen
du
Stil,
hast so eine
bleibt.
Art...
Ja.
Und das, wenn du was Besonderes hast oder was das besonders... Also so Leute wie Elif Shafak, die werde ich... Ich verspreche euch, ihr könnt mir 100 Texte vorlesen, ich werde immer erkennen, was die geschrieben hat. Natürlich nicht, ja, aber...
Ja.
Die hat halt eine ganz besondere Art zu schreiben. Und das, finde ich, ist sowas... Nach den Leuten suche ich. Und das, finde ich, ist bei Caro auch schon so dieses Trockene und trotzdem... Du weißt genau, was sie sagen will. Und wenn man sie im Ohr hat, hörst du diesen ganz leichten, mein Coping-Mechanismus ist Sarkasmus.
Ich finde, man merkt aber auch, dass sie trotzdem eine junge Stimme ist.
Total.
Also, weil sie eben dieses eigentlich alte Thema, Religion, mit Social Media und jungen Sachen verbindet.
Ja.
Und es dann aber auch nicht trocken erzählt, wie du eben gesagt hast, sondern irgendwie auch immer so mit ein bisschen Ironie und ein bisschen Witz, obwohl es ja eigentlich auch ein hartes und irgendwo auch ein trauriges Thema ist. Also, dass jemand nicht zu sich steht oder...
Ich glaube, das wäre auch was ganz anderes, wenn wir dieses Buch über den Islamischen Staat lesen würden. Über
100%.
Solche radikalisierten religiösen Gruppen. Das, ich glaube, dass dieser dadurch, dass der evangelikale Glauben auch so jung ist, also der Islamische Staat und dieses Glaubenskonzept ist auch extrem jung, Aber das ist, man glaubt es kaum, weil das ja eben aus, man kann gar nicht verstehen, dass Leute sich jetzt, nachdem wir so viel erkämpft haben als Gesellschaft, sich jetzt wieder entscheiden, so diesem jungen Glauben sich anzuschließen. Und da passt eben auch diese junge Stimme dazu, weil das ist alles jung. Mhm. Der Glaube ist jung, die Präsentation ist jung, darüber zu schreiben ist jung. Und es auch zu kritisieren, die Art der Kritik zu üben, ist auch total jung. So eben zu sagen, so, ich schreibe jetzt einfach mal einen Roman darüber, damit Leute verstehen, Achtung, das ist nicht so nett, wie das da alles sich präsentiert in dieser Allzweckhalle am Stadtrand.
Mutig.
Ja.
Du, der Allzweckhalle am Stadtrand, aber das ist auch wirklich so das Bild, was man hat, gell?
Da die Gottesdienste finden in so leeren, alten, keine Ahnung, Baumärkte, die bankrott sind. Da wird dann die Wand abgehangen und dann kommt da der Heilige Geist vorbei.
Kennt ihr privat Leute, die in solchen Gemeinden aktiv?
Ich bin halt Berliner und ich kenne wirklich, also so...
Ich auch, würde auch sagen, gar nicht.
Also nicht in meiner Berlin-Bubble. Ich weiß, dass es zu Hause auf dem Dorf, da gab es, glaube ich, die ein oder andere Geschichte mal in die Richtung.
Aber die jetzt nicht so diese, die nur, also, oh Gott, ich kenne mich so wenig aus, aber die in die katholische oder evangelische Kirche gehen.
Einer Gemeinde anschließen und dann...
Also auch diese normalen, Anführungszeichen, ja, Gemeinden, ja, das kenne ich natürlich auch. Das sind so diese Dorfleute, die, wo ich herkomme, die dabei geblieben sind.
Aber ich meine, guckt doch, das, also es wird mehr. Also das beste Beispiel.
Das ist halt meine, das ist die, die, das Ziel meiner Frage. Wenn das mehr wird, wer sind die?
Bürgerinnen und Bürger, Leute wie du und ich. Also auch einer von uns dreien könnte irgendwann sagen, Alter, ich kann nicht mehr. Ich schaff diese Gesellschaft nicht
mehr. Aber dann gehe ich doch lieber zu dir und ruf an und sag, Tilo, mir geht's scheiße, können wir...
Quatschen.
Ja.
So, klar, aber es gibt auch, also ich kann das total verstehen. Ich kenne auch wirklich Berliner, die sagen, ich gehe da mal hin, guck mir das an, irgendwie zur Gemeinde in Weißensee, wo auch der Ketzer der Neuzeit war. Also das ist so ein YouTuber, der irgendwie auch in unserem Film vorkommt. Der
es gibt einen YouTuber, der Ketzer der Neuzeit heißt?
Ja, der ist sehr, sehr bekannt, hat 500.000 Follower auf YouTube.
Ich will das alles nicht googeln, dann bin ich in dieser Bubble, dann kriege ich so einen Kack ausgespielt. Entschuldigung, ich will nicht Kack sagen, das hat alles...
Der Ketzer ist bekannt geworden mit so Corona, ich gehe auf Corona-Demos und irgendwie für den Staat kritisieren und wir sind alle unfrei und hier Maulkorb tragen und was soll denn das alles und sozusagen, ich stelle ja nur Fragen, du konntest richtig beobachten, wie der sich entwickelt. Dann ist er auf linken Demos gegangen oder auf Demos mit einem linken Publikum, wo dann irgendwie so, keine Ahnung, geht auf den CSD und fängt an, Leute irgendwie sozusagen dieses... nicht zu bekehren. Er ist noch nicht religiös. Und dann habe ich ihn mal auf einer Demo getroffen über Abtreibung, wo so christliche Personen und Organisationen sich gegen Abtreibungen getroffen haben. Wir demonstrieren jetzt dagegen, dass Frauen das Recht haben, abzutreiben. So, und da war der plötzlich auch auf dieser Demo und hat so Fragen gestellt. Und dann hatte er ein kleines Kreuz, was er dann hier in dem T-Shirt versteckt hat. Und ich so, was ist mit dir los? Du kommst so aus Weißensee, war meine erste Frage. Irgendwie so, was machst du denn hier? Also seine politische Haltung hin oder her, bin ich nicht kein großer Fan von, aber Meinungsfreiheit, kann machen, was er will, soll seinen YouTube-Kanal da befüllen mit solchen Fragen. Und er hat sich innerhalb eines Jahres, auch durch die Person Liebe zur Bibel, sie ist sehr stolz drauf, radikalisiert und ist jetzt einer der größten Fürsprecher des evangelikalen Glaubens. Vor kurzem, Ben Ungeskriptet, einer der größten Podcaster Deutschlands, lässt sich taufen. Liebe zur Bibel sagt, war meine Arbeit. Also das werden mehr Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die diesem evangelikalen Glauben sind, und es werden auch immer mehr Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Wie gesagt, Berliner, die ich kenne, die sagen, ich komme mit dieser Gesellschaft nicht mehr zurecht, ich komme mit dem Druck nicht mehr zurecht.
Ja, komme ich auch nicht, aber die letzte Idee, die ich habe, ist mich taufen lassen. Also ich bin getauft, aber
ich bin nicht getauft. Ich könnte noch getauft werden.
Ist so eine Faust, musst du gegenschlagen, kannst du es nicht so stehen lassen.
Durchgezogen, kein Problem.
Und ich glaube so, die Leute sind auch jung, also sind oft einfach so sehr junge Leute, die darauf so nicht reinfallen, das will ich damit gar nicht sagen, sondern die da so Hilfe suchen, eine Heimat suchen. Wir beide sind ja alt. Ja.
Ich wäre das perfekte Opfer. Ich merke gerade, wie du mich beschreibst. Nicht getauft, jung. Leicht zu manipulieren, in Berlin voll überfordert.
Und ich da ist dann so, also auch in Berlin gab es dieses ICF, diese Kirche, die dann so plötzlich so auch wirklich so einen alten Edekas, ey, komm zum coolen Gottesdienst. Yeah, Gott.
Ich sag's nochmal, Caro Schmidt ist eine mutige Frau.
Ja.
Weil die wird das ja recherchiert haben, alles nach und nöcher vorher.
Ja.
Und sich dagegen aufzulehnen, also das muss ein doller Drang gewesen sein, dieses Buch zu schreiben.
Weißt du, ob sie dafür viel Hate bekommen hat? Weil erstmal mega toll, dass wir es überhaupt nochmal angesprochen haben, dass Caro da wirklich auch einen Bezug zu hat, weil ich habe mich das auch die ganze Zeit gefragt. Ich war so, wie kann man so viel über was wissen? Also man muss entweder irgendwie jemanden kennen, selbst dabei gewesen sein oder undercover irgendwie recherchiert haben.
Sie hat ja, in dem Buch liest du es und sie fühlt es. Du merkst, dass die Autorin das alles fühlt und deswegen kannst du das Buch so lesen, deswegen geht es auch so schnell zu lesen und deswegen wirkt das Buch auch so gut. Und deswegen hatte ich ja auch vorhin gesagt, die muss das irgendwie kennen. Und du hast es ja, Coco.
Ja.
Ja.
Entschuldigung, deine anfängliche Frage, das wir nochmal
Ja, hat sie viel Hate bekommen, weißt du das? Hat sie das erzählt?
Also nicht so, glaube ich, dass es sie eingeschränkt hätte oder doll beschäftigt. Also nicht von diesen Gemeinden, soweit ich das mitgekriegt habe. Okay.
Weil ich finde, auch so wie sie schreibt, also ich finde, es ist eine berechtigte Kritik und sie zeigt ja trotzdem, und das ist mir immer wieder auch aufgefallen, die guten Seiten von diesen Gemeinden. Also eben diese Gemeinschaft und dass es ja auch trotzdem Menschen gibt, die eben glauben wollen und die auch Sachen akzeptieren, die das vielleicht auch einfach erneuern wollen, diesen Glauben. Also dass es eben ein anderes Frauenbild gibt zum Beispiel. Und deshalb ist, also ich finde, sie beschreibt so beide Seiten. Ich finde, das ist jetzt kein gemeines Buch gegen Gemeinden.
Überhaupt nicht. Nee. Das ist sozusagen sehr verständnisvoll für Menschen, die in diesen Gemeinden existieren.
Aber ich finde, Ingo und der Pastor werden angemessen in die Ecke gestellt.
Aber die sind so. Sie stellt die nicht mal in die Ecke, sondern die Pastoren sind so. Weißt du, das ist so wie, dieser Glaube ist wie eine Umarmung, die 10 Sekunden zu lang dauert.
Unangenehm.
So.
Ja, unangenehm.
Also eigentlich ist es was Schönes, umarmt zu werden, aber dann
wenn's
so,
zu lang,
ich möchte wieder raus. Ja. Warum ist denn der Rücken auch so nass von der Person, die ich umarme?
Man lässt so langsam schon los. Ja. So, okay, versteht sie es nicht?
Weil du gerade sagtest, Frauenbild, musste ich gerade nochmal über Esther nachdenken. Ja, weil ich ja anfangs gesagt habe, dass Ben so mein Herz beim Lesen gewonnen hatte, aber Esther ist auch das, was sie macht, nachdem sie diese Tür aufmacht und etwas sieht, und sie bekommt ja dann endlich die Chance, bla bla bla, ich will nicht spoilern. Das ist so stark geschrieben, dieses Frauenbild, wie Esther da reagiert und so deutlich Stellung bezieht. Ich finde da, ich bin ja Frauenfan, das wissen wir alle, aber wie Caro das schafft, Esther nochmal auf so ein Menschlichkeit siegt immer gegen das, was die Gemeinde dann am Ende macht. Das macht Esther zu einer ganz, ganz, ganz warmen, menschlichen Person. Das fand ich ganz toll gemacht, dass sie da so zu Ben steht. Und das war eine richtig, richtig tolle Szene, wo sie dann auch nochmal zu diesem Pastor geht und sagt, so und so passiert das jetzt. Und ich melde mich, ich frage nicht nach deinem Termin, sondern ich melde den Termin nur an.
So toll.
Großes Kino, hab ich's doll gefeiert.
Unser Toningenieur Leo ist großer Fan dieses Buchs, der diesen Podcast auch schneidet und alles ordentlich macht. Und der hat, glaube ich, von uns allen gefühlt, so kurz sozusagen Flashback in die alte Folge, und lass du viel lesen, vielleicht Monstergott. Dann wurde entschieden, und dann hat er es, glaube ich, an dem Tag durchgelesen gefühlt, an dem entschieden wurde.
Er meint, er liest nie.
Oder, ach krass.
Genau, er liest nie. Und das ist das Besondere. Und er hat mir eine Sprache.
Nicht, dass dein Telefon jetzt wieder pupert.
Er hat mir eine Sprache geschickt, die er wahrscheinlich dann auch nochmal ordentlich in diesen Podcast reinmachen kann. Aber ich spiele sie einfach mal für uns alle ab.
Hallo, hier ist Leo. Hier kommt meine kleine Rezension zu Monstergott. Also mich hat das Buch tatsächlich ziemlich gefesselt. Ich bin eigentlich jemand, der nicht so viel liest und hatte es im Urlaub dabei und habe es innerhalb von knapp 3 Tagen einfach von vorne bis hinten durchgelesen. Mir hat es sehr gefallen, weil ich finde, die Sprache ist irgendwie sehr modern und die Dialoge funktionieren für mich irgendwie ganz gut. Ich finde so, normalerweise tue ich mir da ein bisschen schwer, wenn Bücher bisschen komplizierter formuliert sind, wenn die Sprache ein bisschen älter ist. Und das fand ich irgendwie in dem Buch einfach überhaupt nicht. Ich fand, es war sehr leicht zu lesen. Mir hat vor allem gefallen, glaube ich, also ich komme aus Süddeutschland, deswegen habe ich so ein bisschen auch in der Schulzeit immer Berührung gehabt mit so Leuten, die irgendwie in Freikirchen waren, die sehr gläubig waren, die teilweise sehr konservative Ansichten auch in so einem alltäglichen Schulumfeld von sich gegeben haben, was so Homosexualität und Sex vor der Ehe und solche Sachen angeht. Und irgendwie fand ich das ganz cool, da so nochmal irgendwie eine Ebene, in Anführungszeichen, tiefer zu gehen. Ich weiß natürlich nicht, auf welchen Erfahrungen der Autorin jetzt dieses Buch basiert oder ob das überhaupt einfach nur komplette Fiktion ist. Das würde mich eigentlich total interessieren, ob da irgendwie noch was dahinter steckt. Aber das fand ich irgendwie ganz spannend, so diesen Konflikt zwischen Weltlichem und dem Glauben und den Konflikten der Protagonisten bzw. der Figuren mit sich selbst sozusagen. Das hat mich schon sehr irgendwie gefesselt. Ich fand es auch cool, dass es irgendwie ein Happy End gab, in a way. Das hätte mich, glaube ich, sehr traurig gestimmt, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Thema, auch als Mensch, der sich eher als Agnostiker bezeichnen würde, ist es irgendwie einfach ein Thema, mit dem ich mich viel auseinandersetze und glaube, es ist einfach ein Thema, über das, finde ich, im Alltäglichen eigentlich viel zu wenig gesprochen wird, wenn man nicht gläubig ist, nehme ich jetzt mal an. Also von mir kriegt das Buch eine
4 von 5 Sternen.
Ich kann ja kurz einmal so reinkrätschen, weil ich habe ja auch die Aufgabe, immer die Community ein bisschen mit einzubeziehen. Mhm. Und das muss man wirklich sagen, dieser Buchclub hat wirklich eine sehr tolle Community. Es gab wirklich sehr viele Nachrichten, die wir bekommen haben. Erstmal, wie toll es generell ist, dass es diesen Buchclub gibt. Und dann natürlich auch zu Monster Gott.
Das war eine Geste von Freude.
Achso, ich dachte, du wirst mir so ein geheimes Zeichen geben. Und nee. ich war so,
wie toll ist es, dass Leute mögen, was wir tun.
Ja, das ist wirklich richtig toll. Und das, also freut uns auch voll, deshalb schreibt uns bitte noch mehr Nachrichten. Das sind harte Zeiten. Nee, und also ich glaube, die Meinung war durchweg auch richtig gut zu dem Buch. Also, dass das allen sehr gut gefallen hat. Und was auch sehr gut ist, weil ich habe mir direkt 3 Community-Fragen nämlich mitgenommen. Mhm. Wir haben die alle 3 beantwortet, weil es ging auch einmal um die Autorin, warum die Autorin da so einen guten Einblick in die Szene hat, da haben wir mehr viel drüber gesprochen. Dann natürlich auch zu deiner Recherche, zu radikalen Evangelikalen.
Evangelikale Christen.
Einfach evangelikale Christen.
Die halt.
Da kann sie direkt den zweiten Teil in Uganda schreiben. Das ist ja das Grausamste, was ich da erlebt habe, wo einfach so weiße, mittelalte Männer und Frauen auf einer Bühne stehen vor den Ärmsten der Armen des globalen Südens, wirklich den Ärmsten der Armen und sagen, Jesus heilt euer AIDS. Und einfach das predigen. So, das, da dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Jesus besorgt euch das Ticket nach Europa. Mhm. Das sind die gleichen Gemeinden. Da lernen die Prediger, die in Deutschland predigen, lernen dort verführen, wie das funktioniert. Wie verführe ich Menschen?
Und das ist ja wirklich auf so vielen Ebenen respektlos und unfair.
Da ist dann so, meine journalistische Neutralität ist einfach, das schadet Menschen so sehr, was ihr dort tut. Und das ist furchtbar.
Also da möchte ich auch nochmal ganz kurz einhacken, während ich Leos...
Entschuldigt, dich muss ich jetzt nochmal unterbrechen, weil ich habe Luca unterbrochen. Luca muss noch die 3. Frage, die gestellt wurde,
beantworten. Genau, das 3. war mit der Identifikation von Esther und Ben und wie man mit diesem Struggle und dieser inneren Zerrissenheit umgegangen ist. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Deshalb, wir haben alle 3 Fragen einfach so schon beantwortet, was ich sehr toll finde.
Top. Als wären wir vorbereitet.
Ja, das hätte ich euch vorher schon gesagt, was nicht stimmt. Mhm.
Was ich noch sagen wollte, ist, die Variante, da als erwachsene Person reinzuskippen, ist ja die eine Sache. Dann ist es ja schon auch noch eine freie Entscheidung, in Anführungszeichen. Kommt natürlich auch darauf an, wie frei man das in dem Moment, wenn man verzweifelt ist, entscheiden kann. Aber was ein krasser Aspekt ist, wenn du da reingeboren wirst und damit aufwächst, wie viel das auch deine Seele zeichnen kann. Gell? Also auszusteigen aus so einer Gemeinde ist nicht getan mit, so ich gehe da nicht mehr hin und habe damit nichts mehr zu tun, sondern da sind ja Glaubenssätze in dich reingebohrt worden. Und das finde ich ebenfalls sehr faszinierend. Das ist ja on the long run wirklich ein krasses Thema, was solche Gemeinden mit dir machen. Ne? Mhm.
Also das, da hast du lange dran zu knabbern.
Ja.
Ja.
Also da kommst du auch, glaube ich, alleine nicht raus. Da brauchst du Hilfe, da musst du verstehen, da brauchst du eine externe Sicht auf dich, dass du natürlich nicht in der Hölle schmaust, nur weil du Sex hast.
Ich werde jetzt das Flüstern durch dich hindurch. Mhm. Bitte komm zu uns in den Podcast. Ich möchte gerne damit, also wir würden gerne mit dir darüber sprechen.
Ja, du flüsterst es, ich bedrohe sie jetzt einfach noch 2-3 Mal.
Sehr gut, wir würden gerne mit dir darüber sprechen, auch gerne noch dieses Jahr irgendwann und dann würde ich gerne, dass wir einfach, wir können also, Luca, du und ich, Caro und ich.
Bis dahin noch das andere Buch lesen von ihr.
Bis dahin das andere Buch lesen, wir würden uns sehr freuen, sie als Gästin hier in diesem Podcast herzlich willkommen zu heißen.
Ich sag Ihnen das nochmal.
Voll ins Studio.
Ja. Sagt mal, Leute. Wollen wir mal kurz darüber reden, was wir als nächstes in diesem Buchclub lesen? Mhm. Und ich weiß auch schon, ohne dass Coco es sagt, welches Buch Coco vorschlagen wird.
Echt?
Ja. Julia Engelmann?
Habe ich mir auch gedacht und ich will es auch unbedingt noch lesen, deshalb habe ich es auch gehofft.
Das wäre, wenn du es vorschlägst, wäre es der einzige Grund, warum ich es lesen würde.
Aha. Lies es bitte trotzdem, aber das wäre nicht mein Vorschlag gewesen. Ich habe nämlich so einen richtig krassen Geheimtipp.
Okay. Jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, ich weiß den Titel nicht mehr ganz genau. Also ich habe das gelesen, auch als ich jetzt in Portugal war und ich weiß gar nicht, wie ich da drüber gestolpert bin. Es ist ein Diogenes Buch und es heißt, vielleicht ist die Liebe so, so ist die Liebe vielleicht. Sorry, das kriege ich jetzt gerade nicht.
Warte mal, wir können das, Luca stellt ihr Buch vor, du googelst heimlich, wie dieses Buch wirklich
heißt. Aber nicht, dass mein Telefon puppert.
Mann, ich möchte nicht, dass es wiederholt wird, dass ich das gesagt habe.
Oh Gott, ich bin total, ich habe mir kein Buch überlegt.
Was?
So viele.
Dann warst du halt wirklich auch gerne was Altes. Wir müssen nicht immer Novitäten lesen.
Back ja, jetzt, also jetzt bin ich natürlich sehr hooked gerade, also ich will schon Ewigkeiten Liebewesen von Caroline Schmidt lesen. Deshalb, das steht eh schon vor lange auf meiner Liste.
Das kann ich nicht akzeptieren.
Echt?
Das kann ich nicht als Vorschlag. Das muss aus dem Herzen kommen. Es muss gelesen worden sein von dir und du sagst, ich möchte mit euch das teilen, was ich gelesen habe und will eure Erfahrung.
Letztes Mal habe ich auch ein Buch vorgestellt, was ich noch nicht gelesen habe.
Dann kannst du das
Aber Buch ich will auch keine. Also lest ihr Bücher gern 2-mal?
Ja, ich wollte nämlich eins vorschlagen, was ich dann zum zweiten Mal in meinem
Leben... Willst du Regenroman nochmal vorschlagen? Ach, Thilo. Nee, das geht auch nicht. Das geht auch nicht.
Also ist es rausgeflogen schon?
Nee, aber das fliegt jetzt aus der Runde raus. Okay.
Ich will das nochmal lesen und will von allen hören. Na gut, dann lass
Okay, nee, ich habe noch eine andere Idee.
Dann mach du.
Es gibt ein Buch, was ich auch unbedingt lesen will. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ich glaube, das Buch heißt, ist nur ein E.
Ja,
Ja, Moment. Von wem ist das?
Ich will dich nochmal unterbrechen. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich denke Buchclub völlig falsch. Es geht doch eigentlich um Bücher, die man noch nicht gelesen hat.
Genau, also natürlich kannst du auch ein Lieblingsbuch von dir vorstellen und du möchtest mit uns darüber sprechen. Das finde ich, also auch völlig solid. Aber eigentlich geht es darum, dass wir es alle noch nicht gelesen haben.
Okay, dann nehme ich das zurück.
Aber Buchpreis gewonnen?
Ja, genau, deshalb will ich es unbedingt lesen. Und es geht ja um...
Johanna, Identität.
Ja, und um den Kosovo-Krieg.
Ich verstehe gar nichts gerade. Ich war kurz draußen, weil du hast deine Mütze geworfen. Und
das ist ein Handschuh und der Hund zerkaut jetzt meinen Kaschmir-Handschuh.
Und wir sind jetzt plötzlich im Kosovo-Krieg? Was ist passiert? Ich war doch nur eine Sekunde aufmerksam.
Ich habe mir die Liste angeguckt von den Büchern, die den Buchpreis gewonnen haben. Dann habe ich überlegt, welche ich gerne lesen wollen würde. Und es gibt zwei, die ich gerne lesen wollen würde, aber ich habe mir beide leider nicht aufgeschrieben. Und das ist einmal dieses und dieses, wo es um den Amokläufer in der Schule geht.
Ja, das heißt?
Caleb Erdmann. Ja, also der... Dann wäre ich eher für Caleb Erdmann, wenn ich das... ist ein gutes Buch, aber sehr sperrig.
Und ich will natürlich auch dieses Hype-Buch lesen, was gerade alle gelesen haben. Ich weiß leider auch den Namen nicht.
Lazar?
Genau.
Ja, das muss ich auch noch
lesen. Das Lazar will ich auch noch unbedingt lesen.
Das haben wir auch noch nicht. Das hast nicht mal du gelesen. Nee.
Wir müssen es natürlich den Hörenden zur Auswahl geben.
Möchtest du Lazar in die Runde werfen?
Dann wirst du Lazar in die Runde.
Ich werfe Katja Früh. Vielleicht ist die Liebe so in die Runde. Das ist nicht mehr lieferbar. Bei Diogenes steht es auf 6 Wochen. Es tut mir leid, es ist trotzdem genial.
Ja.
Man kriegt das bestimmt noch in gut bevorrateten Buchhandlungen.
Vielleicht bei dir oder bei meiner Mutter?
Bei mir leider nicht. Ich war zu spät. Es ist während des Urlaubs jetzt wirklich nicht mehr...
Wir können mal Franz Mehring Buchhandlung fragen, ob die welche noch haben.
Also wirklich genial. Da geht es um... Es ist eine Mutter-Tochter-Geschichte. Das ist ja sowieso mein Softspot. Und die Mutter setzt einen Todestag und Zeitpunkt fest, obwohl sie gesund und alles ist, aber sie wird da sterben. Und man begleitet die Tochter, die so alt ist wie ich, also in den Anfang 40ern, wie sie damit umgeht, dass ihre Mutter sich suizidieren möchte.
Okay,
ja. Wirklich Geniestreich. Katja Früh ist eine richtig erwachsene Frau, also aber ist ihr Erstling. Als Buch schreibt aber wohl Drehbücher.
Chefskiss.
Wirklich, okay. Genial. Hat mich total geflasht.
Hätte fast ein Buch sein können, das du auch in unserer Sommerfolge vorstellst, so als easy Sommer-Read, würde ich sagen.
Nee, erscheint mir ein bisschen zu leicht, muss ich sagen.
Jetzt habe ich natürlich kein Buch, weil ich natürlich wieder Karen Duwe vorschlagen wollte, wieder für sie kämpfen wollte und es fällt mir auf. Jetzt
hey, dann mach das doch, vielleicht entscheidet ja die Community.
Wir bleiben beim Konzept auch Bücher, die man selber noch nicht gelesen hat.
Naja, ich habe Katja Früh schon gelesen.
Da bist du auch schwierig, was zu finden, was du wirklich noch nicht... Aber wobei, Lazar?
Ich finde, Lazar würde mich reizen, dem würde ich auch zustimmen. Und ich überlege, ob ich jetzt noch ein bisschen schwimme und mir schnell ein Buch ausdenke, was ich unbedingt lesen wollte. Aber ich habe gerade auch...
Walter Mörs hat ein neues Quark.
Habe ich mir schon gekauft. Ja. Liegt zu Hause.
Boah, sehr teuer, hast du gesehen?
Ja, wieder so 53,70 Euro oder sowas. Ne? Hast du schon gelesen, eigentlich, neue Walter Mörs? Das liegt bei mir... Ich glaube, Walter Mörs Bücher sind auch so ein bisschen so wie... Die kauft man sich fast... So, weil
Um
sie zu haben.
Hast du mal was von Walter Mörs gelesen?
Boah. Ich bitte dich.
Wir sind die Ultra-Walter Mörs-Fans.
Da die einzige literarische Gemeinsamkeit, die du zwischen Coco und mir finden wirst, ist Walter Mörs.
Dann muss ich das wahrscheinlich lesen.
Und ich würde sagen, also du kannst 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Das Problem ist, die Leute
denken... Nein, du fängst mit Rumor an.
Und dann wollte ich sagen, Rumo.
Ja.
Fang mit Rumo. Mhm. Ich wünsche mir, dass du über Weihnachten eine neue Rumo liest.
Warum sollte ich es lesen?
Weil das das fantasievollste, schönste, das ist die beste Liebesgeschichte, die ich je...
Liebesgeschichte.
Es ist eine richtige Abenteuergeschichte auch. Es ist
sind
mega Wolperdinger, spannend.
Es sind keine Menschen. Es sind Wolperdinger.
Oh, ich mag Fantasybücher leider
nicht.
Try it, wir auch nicht.
Es ist, glaube ich, eine von 4 Fantasybüchern, das ich in meinem Leben gelesen habe, ist das.
Fantasy und Liebe, schlimm.
Trust us.
Okay, ich habe wirklich, tatsächlich, wenn ich jetzt ein Buch empfohlen bekommen würde, würde ich immer euch beide fragen.
Lies Rumo. Ich bring's dir mit.
Ja.
Ich habe Rumo damals gelesen, hab's auch nicht geglaubt, weil ich ja dachte, das ist das, was bei Sendung mit der Maus immer am Ende, Captain Blaubeer, das die letzten, was ich nicht gucken will, weil die Puppen so hässlich sind.
Ja.
Das ist, du liest es und hast das Gefühl, das ist ja der perfekt geschriebene Geschichte. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, stimmt. Manchmal sind auch so andere Welten. Das ist ja zum Beispiel, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, über Miroloy. Dass es so ein krasses Buch ist. Obwohl es eigentlich auch eine Parallelwelt ist, die aber so viel erzählt. Ja, egal. Nicht noch ein anderes Buch. Aber okay, ich vertraue euch.
Ja, also ich werde dir Rumo zu Weihnachten schenken auf der Weihnachtsfeier.
Toll.
Kriegst du einfach.
Wichtel, Schrottwichtel.
Nee, so einfach so. Kriegst einfach so. Okay. Ich habe ja gerade Kati in New York bei dem Dreh auch ein Buch gekauft von Rick
Gleichberechtigung
Rubin.
Im Büro.
Genau, das so. Bücher kaufen ist wichtig. Also dann werde ich heute mal nichts vorschlagen, kein Buch vorschlagen. Wir nehmen Lazar, dein Buch. Vielleicht noch fällt uns noch was ein, was wir später dann in der Umfrage fragen können.
Ja, ich meine, vielleicht, also die Zuhörenden schlagen ja auch immer tausende von Büchern vor, die wir alle lesen
sollen.
Auch
so krasse Bücher
auch so
bei uns.
Mega tolle Bücher
weißt
auch.
So, ja. Du denkst, okay, ja, also, ja.
Da müssten wir uns konzentrieren beim
ja,
Lesen.
Ja, ich müsste mich jetzt konzentrieren, um das zu lesen.
Apropos konzentrieren beim Lesen. Ich habe einen Fitzek gelesen und habe mich nicht konzentriert.
Hast du mal eigentlich einen Fitzek gelesen?
Ich habe fast alle gelesen.
Willst du mich veräppeln?
Ja, ja, aber ich bin kein Fan mehr. Ich habe es am Anfang, ich habe richtig gerne so Thriller und Krimis früher gelesen, als ich jünger war.
Im Buchclub oder haben wir es außerhalb des Buchclubs?
Ich glaube außerhalb.
Ich finde ja, der Talk, das ist eine eigene Folge, diese Thriller-Sachen. Warum ja. Und was und welche.
Aber man ändert sich da auch. Ich mochte auch früher sehr, sehr, sehr gerne True Crime, alles, was damit zu tun hat. Mhm. Das bin ich jetzt auch nicht mehr so großer Fan. Also ich lese jetzt schon, also ich lese jetzt anders, als ich früher.
Weil du es
beruflich auch machst. Ja, ein bisschen. Ja, und ich lese auf jeden Fall anders, als ich früher gelesen habe, aber das habe ich damals sehr gern gelesen. Und, aber ab einem gewissen Punkt hat es sogar Fitzek geschafft, dass ich so war, nee. Also den 120. Plot-Twist in diesem Buch,
ja.
Es geht nicht mehr.
Aber es ist schon unterhaltsam, das muss man so sagen.
Ja, also man liest es so schnell durch.
Genau. Ich hatte das Thilo die Woche schon mal gesagt, ich habe auf der Zugfahrt zurück von Portugal einen Fitzek gelesen, wirklich einmal zwischen Barcelona und Lyon habe ich das ganze Buch.
Welchen?
Das sind der Neue, dieses der Nachbar.
Ah ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Neuen auch gelesen habe. Ist das so ein schwarzes Cover?
Ist da nicht, weiß ich nicht, ich habe E-Buch.
Ach so, ja.
E-Reader. Okay. Ja, es ging nicht anders.
Ja.
Außer Julia Engelmann, das wurde mir ja mitgebracht nach Portugal, da habe ich als Buch gelesen. Aber also das war jetzt schon unterhaltsam, aber halt innerhalb von 4 Stunden habe ich das weggesnackt. Und dann habe ich danach Heike Geisler, Verzweiflung gelesen. Da habe ich für die ersten 20 Seiten 4 Stunden gebraucht.
Das war, das wurde mir auch so empfohlen. Und ich habe im Flugzeug irgendwas Schweres zu Ende gelesen und dachte, fange ich Verzweiflung als nächstes an. Und war dann so,
Ja, das ist doll, aber wahnsinnig intelligent.
Ganz, ganz krass. Und also ich kann dazu gar nicht so richtig erzählen, was ich da gelesen habe. Ich weiß nur, dass da waren so.
Entschuldigung, mein Hund will spielen. Jetzt reicht es aber so langsam auch mal.
Das hieß, Flo, jetzt nimm doch mal den. Tino, jetzt nimm doch mal den Handschuh mir weg und wirf
ihn
mal.
Ich kann den Handschuh mal werfen, wenn du magst.
Und da dachte ich so, da stand ja sofort die ersten 20 Seiten, da stehen ja so furchtbarste Dinge.
Ja.
Das ist ja so ganz bedrückend. Und so, da waren so, da gibt's, das kann man glaube ich erzählen, das hat mich so berührt, dieser Satz. Da ist der Autorin etwas widerfahren und sie hat geschrieben, ich hatte immer gehofft, dass ich eine der Frauen bin, denen das nicht passiert. Und das hat mich so, ich saß im Flugzeug und so, okay, krass, das kann ich jetzt nicht.
Krasser Satz halt auch, gell? Ja. Weil man denkt ja wirklich, das ist ja
sinngemäß
ein Gedanke,
war das der Satz.
Das ist schon sehr richtig so, dass sie dachte, dass sie verschont bleibt. Das fand ich, das kennen wir ja, als weiblich gelesene Person kennt man das. Okay, ich würde jetzt nach Hause gehen wollen.
Für die, die es nicht, das Video sich nicht angucken, es gibt dazu ja auch einen Film, ein Video, was ihr gucken könnt. Dieser Talk wurde aufgezeichnet. Der Hund von Coco hat gerade eine Kamera umgerissen, nachdem Jelle, der gerade die Regie macht, einen Handschuh geworfen hat.
Und laut genießt. Ich hoffe, ihr habt es alle gehört.
Das Niesen habe ich nicht
gehört. Das habe ich auch nicht gehört.
Nein, ich will dich auch gar nicht outcallen.
Aber wir sind gut haftlich versichert bis über die Zelle, also der Hund und ich. Ja. Deswegen, er könnte auch die Kamera umreißen. Und er will so dringend spielen, guck doch mal.
So, Liebe, dann machen wir jetzt hier mal schnell Schluss. Liebe Leute, Fahrplan Buchclub. Ich würde sagen, wir machen noch einmal eine Weihnachtsfolge,
gerne,
wo wir darüber reden, welche Bücher ihr verschenken sollt.
Mhm. Ah, oh ja.
Also ich finde ja eigentlich auch die Idee, Lieblingsbücher des Jahres, die man gelesen hat.
Können wir alles kombinieren. Wir können ja 3 Stunden reden, das ist ja völlig egal. So, machen wir nochmal diese Folge. Und die können wir, nehmen wir wahrscheinlich auch hier wieder auf, wegen Kamera und alles wird gefilmt. Und wann reden, wir posten erstmal das Buch und dann gucken wir, wann wir mit dem Buch darüber reden. Weil ich bin auch im Urlaub irgendwann und wir sind alle nochmal weg und so.
Wir lassen erstmal abstimmen, was wir überhaupt lesen sollen für nächstes Jahr.
Also.
Und was ist das Patreon-Special?
Das Patreon-Special könnte zum Beispiel, ist mir auch eingefallen, als ich für uns Kaffees gekauft habe, man könnte als Patreon-Special machen, Kati und Marlon, Luca und ich reden nochmal über das Buch.
Stimmt, und dann besprechen wir andere Aspekte. Und zwar besprechen wir nur die Ingo-Szene mit Marlon.
Das können wir machen. Ich könnte dann noch andere Bücher lesen, empfehlen zu Thema Religion. Mhm. Ich habe relativ viele Bücher.
Ich habe so krass drüber nachgedacht, weil wir haben ja gestern schon kurz drüber gesprochen. Ich gar kein einziges
Buch. Ich auch nicht.
Über Religion. Ich habe sehr viele, also besonders als ich so 16, 17 war, genau in der Phase, in der ich ein evangelikaler Christ hätte werden können, habe ich das Alte Testament gelesen, dann habe ich den Katechismus der Katholiken. Ja, ich habe das alles mir angeguckt, weil ich wollte verstehen, warum Leute das toll finden.
Boah, da habe ich gar nicht. Ich würde auch jetzt keinen Roman erinnern, der Bezug dazu nimmt oder so.
Dann habe ich ein ganz tolles Sachbuch gelesen von Richard Dawkins, Der Gotteswahn, wo er eben belegt, in Anführungsstrichen, dass Gott nicht existiert. Aber ein tolles Sachbuch. Auch ich glaube, Richard Dawkins ist auch mittlerweile eine recht streitbare Person geworden. Es hat alter weiser Mann.
Also grundsätzlich streitbar.
Naja, die schlittern ja dann irgendwann, wenn sie Angst haben, bedeutungslos zu werden, dann wollen sie immer eher unangenehm auffallen, habe ich das Gefühl.
Thomas Gottschalk, meinst du?
Das ist so, das ist okay. Da habe ich dann auch so wieder so gedacht, so, wer hat denn eigentlich überhaupt entschieden, dass der auf dem Bambi, also erstmal ist der Bambi, ist egal, wir sind jetzt hier kein anderes Thema.
Nee, also ich glaube, ich habe wirklich noch nie ein anderes Buch gelesen mit religiösem Bezug. Natürlich habe ich in die Bibel schon mal geguckt, weil ich den Witz gestern gemacht habe. Und es fällt mir nur ein, weil ich durfte, als ich jünger war, weil ich ja nicht getauft bin, durfte ich wählen, in welchen Religionsunterricht gehe. Und dann bin ich in den evangelischen Religionsunterricht gegangen, weil da mehr von meinen Freunden waren in dieser Klasse. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass man dann immer so durchgegeben bekommen hat, bla bla bla, 12, 13, 5. Und dann war ich immer so, hä? Und dann haben die immer was gelesen. Ich war so, hä, wie kann ich schon wieder nicht an der richtigen Stelle sein? Ich weiß nicht, welches Buch.
Faszinierendste, auch bei den du musst dir mal die Bibel von evangelikalen Christen angucken. Das sind so richtige David Fincher 7, dieser berühmte Thriller. Eine Milliarde kleinste Notizen hinter jedem Satz. Und das ist dann so, das gehört auch zum Tagesablauf, dass du so die Bibel studierst. Und so Notizen. Und die sagen auch mal so, Matthäus 12, 22.
Ja, nee. Sehe schon einen Anfall.
Ja, und dann so, Alter, da ist das ganze Leben, egal, wir sind jetzt, drehen wir uns hier. Ja, also da machen wir Patreon-Content, Bücher über Religion, Ingo und Kathi und Luca. Kathi und Marlon und Luca.
Wir sprechen über Kathi und Luca.
Ja.
Das finde ich gut.
Ja,
die Folge höre ich mir dann an, wenn ihr über Ingo.
Ja,
okay.
Finde ich gut.
Mhm.
Vielen Dank, ihr beiden, dass wir diese doch auch wieder sehr tolle Buchclub-Folge 3
so toll
gemeinsam gestaltet haben.
Mein großer Traum, einen Buchclub zu haben.
Er geht in Erfüllung. Und das Tolle ist, mal sehen, wie die Konstellation nächste Mal ist.
Ja, niemand weiß es.
Niemand weiß, wer da sitzt und wo wer sitzt. Ich hoffe, warst du eigentlich sauer, Coco, dass wir eine Folge...
Sehr.
Okay.
Sehr. Hat mir den ganzen Urlaub verhagelt.
Das ist der Grund, ne?
Gehört?
Ja.
Ja. Liebe Patrons, ihr macht möglich, dass dieser Content hergestellt wird in einem Studio mit 5 Kameras. Es ist richtig aufwendig. Werdet Patreon, damit ihr unabhängigen Journalismus und in diesem Fall auch unabhängigen Kulturjournalismus möglich macht. Und dieser Hund braucht Futter.
Liebe, glaube ich.
Und Liebe.
Oh, süß.
Deswegen, liebe Patreons, unterstützt uns mit 3, 5 oder 9 Euro. Vielen Dank.
Danke.
Danke. Oh Gott, das ist der süßeste Hund auf der...
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.